Folge 44 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute, wenn Emotionen die Kommunikation stören. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Es heißt ja immer, wir sollen Emotionen zulassen. Kennen Sie das? An jeder Stelle hören wir, Gefühle sind ganz wichtig, du musst zu deinen Gefühlen stehen, sie zulassen, sie benennen. Ich lese zum Beispiel bei diepsyche.de, das Zitat finden Sie in dem URL bei der Internetadresse, die ich Ihnen in dem Teasertext zu dieser Podcast-Folge verlinke. Ich zitiere, viele Menschen tun sich sehr schwer damit, ihre Gefühle zuzulassen, geschweige denn, über ihre Gefühle zu sprechen oder diese zu zeigen. Dabei ist es sehr wichtig, Gefühle zu artikulieren und zu zeigen. Und das gilt sowohl für das Berufs- als auch für das Privatleben. Zitat Ende. Ich halte das für Quatsch. Ich bin da völlig anderer Meinung. Gerade im Berufsleben erlebe ich es eher, dass Gefühle die Kommunikation erschweren. Ich erlebe im Berufsleben, also wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, im Seminar oder im Workshop, da erlebe ich, dass Gefühle die Kommunikation eher, naja, dass sie für Missverständnisse sorgen. Auch haben Gefühle am Arbeitsplatz oft nichts zu suchen. Ich will damit nicht sagen, dass sich Unternehmen nicht um die Gefühle und um die psychische Situation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gedanken machen sollten, das meine ich nicht. Und ich will damit auch nicht sagen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Konflikte nicht besprechen sollten. Das ist alles nicht gemeint. Ich halte es nur für falsch, in dieser Absolutheit zu sagen, du musst immer deine Gefühle betonen. Und ich habe hier in dieser Podcast-Folge einige Beispiele für Sie, in denen deutlich wird, dass Gefühle am Arbeitsplatz echt manchmal schwierig sind. Gestern war ich im Krankenhaus. Gestern war Dienstag. Ich hatte gestern eine Operation. Das war keine große Sache. Es ging nur darum, die Stellschrauben aus meinem Sprunggelenk im linken Fußknöchel zu entfernen. Das waren zwei Titanschrauben von etwa 5,5 cm Länge und 3 mm Durchmesser. Diese beiden Schrauben haben einige Wochen lang Schienbein und Wadenbein zusammengehalten, damit zwei Bänder wieder richtig zusammenwachsen können. Und 7 Wochen nach der Bänderriss-OP, die war Anfang Juni, kamen die Schrauben eben wieder raus. So, das habe ich Ihnen jetzt ganz einfach beschrieben, das war die Sachlage, ich hatte also einen blöden Sturz, zu doof zum Gehen, habe mir einen üblen Bänderriss zugezogen, genauer gesagt 2, das wurde dann operiert, letzten Endes 2-mal und das ist die Sachlage. Ich könnte jetzt auch meine Gefühle zeigen und Ihnen vorjammern, wie schlimm das ist, dass ich hier 6 Wochen lang nicht wandern gehen kann oder noch länger, das mache ich aber nicht, sondern ich habe jetzt erstmal nur die Situation geschildert, damit Sie verstehen, worum es hier geht. Angenommen, ich hätte diese Situation emotional geschildert und ich hätte Ihnen gesagt, oh, es geht mir so schlecht, ich darf nicht wandern gehen und so weiter, dann würden Ihnen Informationen fehlen und Sie würden fragen, ja, warum darfst du denn nicht wandern gehen? Dann sage ich, ja, weil ich im Rollstuhl sitze. Dann sagen Sie, ja, warum sitzt du denn im Rollstuhl? Dann sage ich, ja, weil ich operiert wurde. Dann sagen Sie, warum wurdest du denn operiert? Verstehen Sie, was ich meine? Wenn ich von meinen Gefühlen ausgehe, dann versteht mein Gegenüber in aller Regel nicht, worüber ich überhaupt spreche. Das Gegenüber kriegt nicht mit, worum es geht. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir zuerst die Sache erklären und dann die Bedeutung der Sache. Also was bedeutet das, was ich sage für mein Gegenüber? Und dann, wenn es noch wichtig ist, wenn überhaupt, dann bewerte ich das Ganze auch noch emotional. Aber vielleicht ist das ja gar nicht wichtig, was ich fühle zu meinem Bänderriss. Vielleicht ist das ja völlig uninteressant. Ich kann mir vorstellen, dass es Sie möglicherweise gar nicht interessiert, was ich so jetzt im Einzelnen durchmache und fühle, weil, ganz im Ernst, es war eine Standardverletzung. Diese Kombination aus Syndesmoseriss und Innenbandriss haben so viele Fußballer. Wenn ich da jedes Mal mir das Geleier der Gefühle anhören würde, nein, ich will es Ihnen ersparen. Verstehen Sie? Diese Gefühle sind für mich wichtig, aber vielleicht nicht unbedingt für mein Publikum. So, deswegen bringe ich die Sachlage. Ich habe Ihnen also gesagt, gestern war OP, 2 Schrauben rausgemacht. Wunderbar. Also das war gestern ein Oberarzt, ein Chirurg, dann eine Assistenzärztin, auch Chirurgin und die beiden haben mich operiert Und zum Glück waren die Ärzte da gestern rational. Zum Glück haben sie in der OP ihre Gefühle außen vor gelassen. Ich war zwar unter Vollnarkose und habe nichts mitbekommen, aber so wie ich das Team kenne, brechen die nicht ins Heulen aus, wenn sie Blut sehen. Ja, klar muss man da einen Schnitt machen. Natürlich geht man da mit dem Skalpell durch das Fleisch, durch die Haut, durchs Fleisch bis auf den Knochen und dann findet man die Schraubenköpfe, dann nimmt man den Akkubohrer und holt die Dinger raus. Klar kann man das emotional beschreiben und sagen, oh, ist das schlimm, oh, ist das furchtbar. Aber das ist mit Sicherheit nicht so gelaufen. Ein Oberarzt, eine Assistenzärztin, ein Anästhesist und ein Narkosepfleger, alle aufgeräumt im Kopf und vor allem, sie haben ihre Gefühle im Griff. Entsprechend sachlich und nüchtern arbeiten sie, operieren sie ihre Patienten. Und die Kommunikation bezog sich zum Teil auch wirklich auf einfachste Zusammenhänge. Das war vollkommen unakademisch und unemotional. Also in der Schleuse, wo es zum OP ging, als sie mich dann umgelagert haben von dem Bett auf den OP-Tisch darüber, da hat mich der Narkosepfleger, der hat mich gefragt, wie heißen Sie? Ich habe geantwortet, Thilo Baum. Ganz unemotional. Und er sagt, wann sind Sie geboren? Dann sage ich, am 19. Dezember 1970. Und er sagt, steht das auch auf Ihrem Armband? Und dann sage ich, ja, das steht da. Und dann sagt er, und was machen wir heute? Was soll gemacht werden? Dann sage ich, naja, Sie nehmen zwei Schrauben aus meinem Sprunggelenk im linken Fuß raus. Und dann sagt er, okay, alles klar, dann geht's los. Das heißt, er hat einfach nochmal ganz sachlich und simpel abgecheckt, dass wir hier genau das Richtige machen und nicht irgendwas anderes. Verwechslungsgefahren mögen gering sein, aber trotzdem, das ging völlig sachlich und sehr, sehr einfach los. Wenn man da emotional drauf wäre, irgendwie Witze machen würde, ginge die ganze Kommunikation schief. Zum Glück ist der Anästhesist rational und nicht emotional gesteuert. Och, da bist du der blöde Patient, der kriegt jetzt ein bisschen mehr Stoff. Nein, die Leute sind rational. Und das ist auch richtig und auch wichtig. Profis funktionieren. Das klingt jetzt aus Sicht der gefühligen Fraktion böse. Das Wort funktionieren, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht auf Menschen anwenden. Doch, klar. Wir müssen funktionieren. Im Job müssen wir funktionieren. Und das heißt überhaupt nicht, dass wir irgendwie entmenscht wären oder Maschinen wären oder sonst irgendwas. Schon diese Bewertung ist wieder völliger Emotionsduselquatsch. Es geht einfach nur darum, Gefühle rauszuhalten aus der Arbeit. Die Assistenzärztin, die bei der Operation zugegen war, war übrigens die gleiche, die mich auch diagnostiziert hat. Als ich am 5. Juni mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen bin, hat sie mich diagnostiziert und das war schnell, sachlich und professionell. Sie hat erkannt, das ist keiner, bei dem man Duzi-Duzi machen muss, ja, und armer Patient und ach du armes Hasi. Nein, sie wusste, dass ich mir irgendwas am Knöchel zerstört habe und ich wollte wissen, was. Ich habe den Sturz beschrieben, was ich gespürt habe. Sie hat gefragt, ob ich was gehört habe. Ich habe gesagt, nein, ich habe nichts gehört, aber es hat halt irgendwas gerissen. Sie hat eine Röntgenaufnahme machen lassen, hat das Ding angeschaut, die Diagnose stand. Sie hat gesagt, okay, Syndesmoseriss, Innenbandriss, OP. So, und das Ganze hat sie komplett sachlich kommuniziert. Sie sagte, sieht aus wie ein komplizierter Bruch ohne Röntgenbild, wenn man den Knöchel so anschaut, ist aber keiner. Die gute Nachricht, nichts ist gebrochen. Die schlechte Nachricht, das Syndesmoseband ist gerissen, das Innenband auch. Und das heißt, jetzt kommt die Bedeutung der Sache, wir müssen dich operieren. Jetzt ist die naheliegende Frage, wann, wie, wo, was? Und zwar sobald die Schwellung ein wenig zurückgegangen ist, dann können wir operieren. So können wir nicht operieren, die Schwellung ist zu stark, warten wir noch ein paar Tage ab. Bis dahin kühlen und hochlegen und jetzt ab nach Hause. Und nein, wir fahren dich nicht mit dem Rettungswagen nach Hause, die brauchen wir für Notfälle, du nimmst bitte ein Taxi. Verstehen Sie, was ich meine? Diese Assistenzärztin hat nicht gesagt, oh, Sie Armer, Ihr Sprunggelenk ist ja so schlimm verletzt. Und sie hat auch nicht gesagt, Ihre Knochen sind aber verschoben. Das sieht ja fürchterlich aus. Nein, nichts davon. Sondern sie hat einfach professionell agiert, sachlich. Wenn ich mir vorstelle, diese Ärztin hätte Gefühle gezeigt, da wäre ich wohl eher irritiert gewesen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie kommen mit einem Bänderriss in die Notaufnahme und da ist ein Arzt oder eine Ärztin und die spielen da Emotionstheater. Zum Glück hat diese Frau nicht diesen Artikel aus diepsyche.de gelesen. Und da man gerade Frauen nachsagt, sie seien tendenziell emotional gesteuert, sehe ich überhaupt nicht so. Ich kenne sehr viele Frauen, die sehr professionell agieren und das heißt immer wieder Gefühle rauslassen. Auch vor diesem Hintergrund, ich halte Artikel wie den aus diepsyche.de für sehr fatal, weil sie Menschen dazu bringen, Gefühle zu zeigen und das möglicherweise auch in Situationen, in denen das wirklich kontraproduktiv wäre. In diesem Artikel geht es dann weiter, ich zitiere, ich lese mal vor. Wer immer nur cool und unnahbar tut, wirkt auf andere leicht kalt und wie eine gefühllose Maschine. Persönliche und berufliche Beziehungen können wir nur aufbauen, wenn wir bereit sind, Gefühle zu zeigen. Zitat Ende. Und das ist falsch. Ich halte diesen Text für allergrößten Unfug. Cool und unnahbar zu tun, ist einmal nicht das Gegenteil davon, Gefühle zu zeigen. Im Gegenteil, ganz viele Leute, die total cool tun, zeigen Gefühle, ohne es zu merken. Und sie offenbaren eine Persönlichkeit. Und der zweite Satz ist noch viel schlimmer. Persönliche und berufliche Beziehungen können wir nur aufbauen, wenn wir bereit sind, Gefühle zu zeigen. Falsch. Ich kenne Baggerfahrer, ich kenne Taxifahrer, die müssen keine Gefühle zeigen, um ihre beruflichen Beziehungen aufbauen zu können. Und ich glaube, dass der Autor von diesem Text bei diepsyche.de irgendein bestimmtes Setting im Kopf hat, aber jedenfalls nicht die Berufs- und Arbeitswelt im Allgemeinen. Es mag sein, dass das für Sozialberufe zutrifft, vielleicht schreibt er auch für die oder über die, aber auf viele andere Bereiche trifft das nicht zu. Und das ist dann schon wieder ein Punkt, auf den gehe ich gleich nochmal ein, dass diese selektive Wahrnehmung der Gefühle Fraktion meistens nur die eigene Sphäre berücksichtigt, dass also ganz viele, die von dieser Schule kommen, oh, wir müssen empathisch sein, wir müssen Emotionen zeigen, dass die selber nur in ihrem eigenen emotionalen Bereich sind und überhaupt nicht sehen, dass es außerhalb ihres Denkens völlig andere Menschen mit anderen Erfahrungen gibt. Also es kann sein, dass diese Dinge für emotional gesteuerte Menschen gelten, die sich am Arbeitsplatz vor allem wohlfühlen wollen, das ist richtig. Aber ich sag mal, solche weichen Inhalte sprechen weniger Menschen an, die ziel- und ergebnisorientiert arbeiten und sie ignorieren auch die Perspektive von Präzisionsarbeitern. Also von Menschen, denen es um Genauigkeit geht und um klare Bezeichnungen und um klare Ansagen und um klare Kommunikation. Wenn Sie in irgendeinem Beruf tätig sind, in dem es um klare Bezeichnungen und klare Kommunikation geht, also zum Beispiel in der Chirurgie am OP-Tisch oder unter Ingenieuren oder in der IT oder auch zum Teil in der Juristerei, dann können Sie es vergessen, emotional zu kommunizieren. Dann ist es kontraproduktiv, wenn Sie Ihre Emotionen an jeder Stelle zum Ausdruck bringen. Also natürlich, wie gesagt, wenn Sie sich über Ihren Chef ärgern, können Sie es ihm sagen, wenn Sie die richtigen Worte dafür finden, ohne Frage, oder sich mit einem Kollegen kloppen. Ja, das ist alles nicht der Punkt. Aber diese Behauptung zu sagen, wir müssen Emotionen zeigen, an sich, so absolut, finde ich sie falsch. Kennen Sie eigentlich das DISC-Modell, also geschrieben mit D-I-S-G, Dora, Ida, Siegfried, Gustav? Ich verlinke Ihnen das auch im Teasertext zum Podcast. DISC mit G, also nicht die Scheibe Englisch, sondern D-I-S-G, Gustav mit G, das heißt dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft. Das ist eine Typologie, okay? Eine Typologie ist ein Modell, Modelle sind immer schief, sonst wären sie die Realität. Es ist ein Modell, also eine ungefähre Annäherung an Menschen, wie sie sind. Eine Typologie ist niemals hundertprozentig treffend. Wir haben von diesen vier Typen möglicherweise irgendwelche überwiegenden Anteile. Selten sind wir nur ein dominanter oder initiativer oder stetiger oder gewissenhafter Typ. Also dominant D, initiativ I, stetig S, gewissenhaft G. Das sind die vier Grundtypen. Der Dominante, auch der rote Typ genannt, ist zielorientiert. Ihn interessieren Gefühle oft überhaupt nicht. Ja? Als Führungsperson ist das manchmal schwierig. Natürlich sind rote Typen gerne Chefs. Und sie neigen auch dazu, dass sie die Gefühle, möglicherweise auch Gefühle anderer, nicht so wichtig nehmen. Und das ist dann auch als Führungsperson in aller Regel schwierig. Deswegen brauchen so viele Führungspersönlichkeiten einen Zugang zu Gefühlen. Und deswegen lesen wir wahrscheinlich solche Beiträge. So, der initiative Typ, I, der will irgendwas machen, der will loslegen. Ja, der liebt Gefühle. Hauptsache, er hat Spaß. Es geht ihm wirklich darum, Spaß zu haben. Der I, der initiative Typ, der sagt, los jetzt, wir müssen los und machen, und der hat noch gar keinen Plan, aber legt los. Hat 1000 Ideen am Tag, realisiert keine, okay? Der grüne Typ, das S, der Stetige, das ist derjenige, der ganz viel Gemeinsamkeit und Gemeinschaft braucht, und er ist der hauptsächlich gefühlige Typ. Also der Initiative, der Gelbe auch, aber beim Grünen ist das dann auch noch so mit Gruppenerlebnis und wir müssen uns alle wohlfühlen und er erträgt keine Misstöne. Bevor wir anfangen zu arbeiten, muss wirklich jede kleinste Stimmungsstörung behoben sein und so weiter. Und dann der blaue Typ schließlich, der Gewissenhafte, wie G, das ist der Präzisionsarbeiter, der sich tendenziell überhaupt nicht, wie der rote, um Gefühle kümmert. Der will vor allem gute Arbeit leisten und der ist in der Extremform ein Korinthenkacker und Besserwisser. Ich bin Korinthenkacker und Besserwisser. Ich selbst, wenn ich in diesem Diskmodell denke, bin einfach ganz klar rot-blau. Ja, das heißt, ich bin rot, ich bin manchmal rücksichtslos, ich ziehe Projekte durch, es ist mir egal, was andere machen oder sagen, ich bin sehr selbstbestimmt, ich lege Wert auf Autonomie und gleichzeitig bin ich sehr blau. Das heißt, ich lege Wert auf Details. Das heißt, deswegen kann man mit mir zum Beispiel Bücher konzipieren, ja, weil ich dann wirklich im Inhaltsverzeichnis ganz präzise sage, was steht da wo. Bevor wir anfangen zu schreiben, muss dann Inhaltsverzeichnis stehen. Im Extrem bin ich manchmal ziemlich ungeduldig, also das ist der Rotanteil. Wenn es mir nicht schnell genug geht, dann bin ich manchmal ein bisschen ungeduldig. Und ich bin auch, das ist der Blauanteil, ein ziemlicher Besserwisser. Haben Sie vielleicht schon gemerkt beim Podcast hören, das sind dann die Ausläufer so eines rot-blauen Charakters. Und wenn ich arbeite, dann ertrage ich als rot-blauer Typ das Gefühlige, naja, weniger bis nicht. Ja, ich ertrage es nicht. Ich möchte, wenn wir in einem Projekt sind, vorankommen. Ich möchte Schritte gehen, weitergehen, nächste Etappe abgeben, nächster Schritt. Und ich will nicht über Befindlichkeiten diskutieren. Ich will nicht irgendwelches Gejammer hören und so. Und das geht vielen Menschen so, also vielen roten Typen, vielen blauen Typen geht das genauso wie mir. Und das sind, und jetzt bin ich mal böse, diejenigen, die im Unternehmen für Umsatz sorgen. Nochmal, ich will wieder nicht sagen, Gefühle seien völlig unwichtig, aber diejenigen, die den Laden nach vorne bringen, das sind die roten Typen durch ihre Entscheidungen und die blauen Typen durch ihre Qualität. Die Kombination aus Entscheidungen und Qualität sorgt am Schluss für Ergebnisse. Die grün-gelbe Fraktion sorgt noch dafür, dass der Arbeitsplatz Spaß macht und dass die Menschen sich wohlfühlen. Okay, ist nicht unwichtig, aber den produktiven Part, den bringen die roten und blauen Typen. Ich will jetzt nicht die Gelben und die Grünen verurteilen, ich will es nur mal einordnen. Ich will nur mal sagen, in Sozialberufen sind die Grünen und die Gelben super, im Versicherungsvertrieb sind die aufgeschmissen. Im Versicherungsvertrieb oder in anderen erfolgsorientierten Jobs werden grüne Typen nichts reißen. Da brauchen wir rote Typen. So, die grün-gelbe Fraktion ist dann auch diejenige, die eher dann Jammerrunden veranstaltet und über den bösen Chef diskutiert. Der rote sagt, ach komm, ist doch egal, lass uns drüber weggehen. Der blaue Typ sagt, das sind Gefühle, die interessieren mich nicht, sachlich hat er nichts falsch gemacht. Also diese Extremformen dann. Und ich will jetzt wirklich mal eine Lanze brechen für die roten und blauen Typen. Es ist nicht so, dass wir empathiefrei wären. Aber wir werfen eben Gefühle nicht irgendwo hin, wo sie nichts verloren haben. Viele Dinge lassen sich durch Gefühle auch nicht beschreiben. Also wenn Sie zum Mediamarkt gehen und Sie sagen, Sie brauchen eine Packung normale Batterien, dann wird der Verkäufer Ihnen nicht helfen können. Oder wenn Sie sagen, naja, die kleinen Batterien. Ja, was sind denn normale, was sind denn kleine Batterien? Meinen Sie Doppel-A, meinen Sie Triple-A? Meinen Sie Knopfzellen mit den kleinen Batterien? Wie klein? So, jetzt lassen wir diese vier Typen mal einkaufen gehen. Der rote Typ sagt, er will Batterien, der Mitarbeiter fragt nach welche. Und dann braucht der rote eine blaue Information, AAA, okay? Der blaue geht einkaufen, der sagt, ich brauche AAA-Batterien. Der Verkäufer weiß sofort, was er meint. Der grüne Typ geht einkaufen, emotional gesteuert, und sagt, ich brauche Batterien. Der Verkäufer fragt, welche? Dann sagt der grüne Typ, na, die normalen. Ja. Also, das, was er für sich für normal hält, die er sonst auch nimmt. Das heißt, der Grüne kommuniziert da aus seiner Sicht und ignoriert die Sicht des Gegenübers. So, der gelbe Typ geht Batterien kaufen und sagt, ich hätte gerne Batterien. Der präzisiert es auch nicht. Der Verkäufer fragt, welche Batterien brauchst du denn? Dann sagt er, na, die für meinen Ghetto-Blaster. Dann fragt der Verkäufer, welche Batterien passen in deinen Ghetto-Blaster? Also der blaue Typ ist manchmal nicht der schlechteste. Er gilt als ein bisschen, ja, man mag ihn nicht, weil er so ein Korinthenkacker ist, aber er ist in vielen Bereichen ist er wichtig. Also gerade in den MINT-Berufen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, da brauchen wir blaue Typen. Und die lassen, wenn sie professionell agieren, die Gefühle raus. Und der Mangel an MINT-Berufen oder der Mangel an MINT-Experten, das ist auch der Fachkräftemangel, den wir hier haben in Deutschland. Wir leiden nicht unter einem Mangel an grünen Typen. Wir leiden nicht unter einem Mangel an Menschen, die Gefühle zeigen. Ganz viele Leute haben irgendwas studiert, wo es um ihre Gefühle geht, wo sie sich wohlfühlen. In Sozialberufen sind die vielleicht gut aufgehoben und machen da auch einen guten Job. Aber ganz viele landen halt an Unis und tragen überhaupt nichts zu dieser Gesellschaft bei. Ich halte das für völlig egoistisch und unsolidarisch, wenn Menschen nur wegen ihrer Gefühle etwas studieren, was ihnen selber gefällt, der Gesellschaft aber nichts bringt, wo sie an keiner Stelle irgendwie was dazu beitragen, solidarisch zu dieser Welt. Gut, aber das ist meine persönliche Meinung. Letzten Endes, die Frage ist, wie bezeichnen wir Dinge? Gerade wenn es um Bezeichnungen geht, sollten Gefühle draußen bleiben. Die Gefühle irritieren, die Gefühle sorgen für Missverständnisse. Ist der Begriff normal tatsächlich Teil der Bezeichnung, das Wort normal? Jeder klar denkende Mensch überlegt erstmal, ob es einen Normstandard gibt, wenn er das Wort normal hört. Oder gibt es die Bezeichnung klein bei Batterien? Also warum nicht? Bei T-Shirts gibt's das. Das S heißt klein. Und weil es diesen Standard S bei anderen Produkten gibt, überlegt ein logisch denkender Mensch erstmal auch bei Batterien. Theoretisch gibt es die Bezeichnung klein, bis er dann rausbekommt, ach nein, es gibt bei Batterien gar kein S in dem Sinne wie bei T-Shirts, aber ich habe es mit einem emotional gesteuerten Kunden zu tun, der es nicht schafft, genau zu sagen, was er kaufen will. Was Verrücktes ist mir vor ein paar Jahren passiert. Das war ganz lustig. Bei mir, damals habe ich im Prenzlauer Berg in Berlin gewohnt, da gab es eine Kollegin, die bei irgendeiner Agentur gearbeitet hat in der Nachbarschaft und die hat wohl gerade ihr Auto eingeparkt, rechts rangefahren und ich habe sie gesehen, ich bin gerade diese Straße hochgefahren, Tempo 30, auch 30 gefahren, ich war nicht schnell und sehe sie, wie sie gerade dann ihre Tür öffnet und aussteigen will und ich reagiere natürlich, ich erschrecke, ich drücke die Hupe, ich schaue, dass ich ausweichen kann und ich habe die Tür, ihre Fahrertür gerade mal so nicht erwischt. Dann ein kurzer Blickwechsel und dann war ich auch schon vorbei. Das heißt, ich habe gesehen, wer sie war und sie hat gesehen, wer ich war. Dann haben wir uns ein paar Tage später in ihrer Agentur getroffen, im Zusammenhang mit irgendeinem Projekt und sie macht mir Vorwürfe. Sie kommt auf mich zu und sagt, was hast du mich denn so böse angehupt? Und ich, wie angehupt böse? Du hast die Tür geöffnet, ich wäre fast in dich reingerauscht. Dann sagt sie, ja, aber dann hier so laut hupend an mir vorbeirasen. Und ich denke mir, Mädel, sorry, die Hupe ist so laut, wie sie ist. Ich kann nicht laut oder leise hupen. Und dass du die Hupe laut empfunden hast, ist klar, wenn du deine Tür aufmachst und nur 3 Meter von meiner Hupe weg bist. Im Grunde war die Beziehung von dem Moment an zu Ende. Also ich war der Böse und sie hat mir die Schuld gegeben an der ganzen Situation. Ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, oh, wenn das die Chefin einer Agentur ist, dann solltest du mit dieser Agentur auf Dauer nicht mehr arbeiten. Verstehen Sie, was ich meine? Wir haben noch 1-2 Sachen zu Ende gebracht gemeinsam, aber ich habe mich dann rausgezogen. Ich habe dann gesagt, nein, ich will auch als Freelancer mit dieser Agentur nichts mehr machen, weil mir das, diese emotionale Steuerung, das funktioniert nicht. Wenn diese Frau es nicht mal hinbekommt, scharf zu stellen, dass sie an der Stelle den Fehler gemacht hat und dass ich nicht laut hupen kann, sondern entweder hupen oder nicht, dann wird sie auch im Job ganz viele Kundenprojekte emotional betrachten, Texte emotional betrachten, Sachinformationen emotional betrachten. Und wenn sie soweit nicht denken kann, dann fehlt da ein Stück logisches Denken im Gehirn und sie betrachtet die Welt rein emotional. Für mich ist es sehr schwer, mit solchen Leuten zu arbeiten, und ich glaube, dass wir wieder mit diesem Text aus diepsyche.de zu tun haben. Wenn man denen jetzt noch erzählt, es sei besonders wichtig, Gefühle zu benennen und zu betonen, dann wird es mit der Deprofessionalisierung unserer Arbeitswelt immer schlimmer. Ja, ich sage Deprofessionalisierung. Bis auf die Ärzte, die ich jetzt gestern erlebt habe, oder viele in den MINT-Berufen, die Leute werden immer weniger professionell. Die Professionalität sinkt, und das hat auch damit zu tun, dass es uns nicht mehr gelingt, Sachverhalte klar zu benennen. Und wenn ich jetzt an diese Frau denke, die mein Hupen nicht als Reaktion auf ihr Handeln erkannt hat. Ich finde sehr viele gelbe und grüne Typen sehr egozentrisch und empathiefrei. Und das ist jetzt interessant, denn eigentlich sagt der grüne Typ von sich, er sei empathisch. Aber de facto ignorieren viele dieser Leute die Belange anderer Menschen. Also zum Beispiel von mir, wenn ich hupen und ausweichen muss, es hätte fast gekracht, und sie denken nur an ihr persönliches Wohlergehen. Das ist eine der ganz, ganz schlimmen Kehrseiten dieser zunehmenden Emotionalisierung der Arbeitswelt und der Deprofessionalisierung der Arbeitswelt. Dass die Leute, die auf diese Emotionen und diese Gefühle so hohen Wert legen, dass sie nur an ihre eigenen Gefühle denken und kaum an die Gefühle anderer Menschen. Ich war vor einigen Jahren mal ein paar Tage in einer Esoterikerrunde gefangen. Das war lustig. Also ein guter Freund von mir hat mich da irgendwie reingeholt. Ich wusste gar nicht, wie sehr der da in der Szene drin hängt. Ein paar Tage auf einem Boot auf der Havel war ganz lustig mit ein paar Leuten. Ich hatte zum Glück mein Mountainbike dabei und konnte abhauen. Ja, also irgendwann sind wir an Land gegangen und dann habe ich gesagt, so, mir reicht's. Ich fahre jetzt zum nächsten Bahnhof und fahre wieder zurück nach Hause. 3 Tage auf dem Esoterikerboot auf der Havel, Diskussionen ohne Ende, und es ging nur um Gefühle. Es ging nur um Gefühle. Sich ein Bier aufmachen war schon böse. Kaffee trinken war schon böse. Das war eine Fanatikerrunde von emotionsgesteuerten Egozentrikern. Alle haben nur an sich selbst gedacht. Es gab an Bord, so wie in diesen typischen Lebensgemeinschaften, in diesen Kommunen, die es auf dem Land immer mal wieder gibt, immer wieder diese Gesprächsrunden, wo alles diskutiert wird und problematisiert wird, was so läuft, wer mit wem quatscht, wer Bier trinkt, wer mit wem rumknutscht. Diesen ganzen Scheiß, der eigentlich privat ist und niemanden interessiert, das wurde alles ausgekaut bis zum Letzten. Und die Hauptfrage für jeden war immer, wie geht es mir dabei? Wie fühle ich mich? Ich habe 2 von diesen Diskussionsrunden mitgemacht und dann entschieden, das ist ein anderer Planet. Und es war für mich als Erfahrung schlimm, weil ich gemerkt habe, dass diese egozentrische Sicht auf die eigenen Gefühle, mit denen kannst du nichts reißen, mit denen kannst du weder privat willst du was mit denen zu tun haben, noch kannst du mit denen arbeiten, du kriegst mit denen keine Projekte hin. Da sind so viele Störungen im Raum und so viel Selbstbezogenheit und Selbstgerechtigkeit auch, dass ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Mir waren die zu egoistisch. Gut, es mag sein, manche Jobs brauchen Emotionen, klar, jetzt aber so eine übertriebene esoterische Emotionssteuerung wie auf diesem Boot vielleicht wiederum nicht, aber ich gehe jetzt mal in meine Lebenswirklichkeit zurück, wenn ich an meine Seminare denke mit Pharmaunternehmen, mit Versicherungen. Hallo, da geht es darum, dass wir uns auf die Arbeit konzentrieren und nicht darauf, wie man sich gerade so fühlt. Nochmal, klar ist es wichtig, dass sich Menschen in Unternehmen wohlfühlen, und es ist halt auch wichtig, dass wir Konflikte lösen. Aber es ist eben auch falsch zu behaupten, Menschen sollten ihre Gefühle immer zeigen. Das kann man machen, wenn man seinen Job verlieren will. Klar, wenn ich meinen Chef für einen unfähigen Idioten halte und sein Verhalten für arschig, dann kann ich ihm das sagen. Kann ich machen. Ich denke aber, dass mir jeder Kommunikationstrainer hier raten wird, auch die Kommunikationstrainer aus der Psycho-Ecke, dass ich eben nicht meine Gefühle zeige, sondern die Sachlage anders benenne, als ich sie fühle. Nein, das Sachliche, der blaue Typ, das Sachliche gilt im gefühligen Mainstream derzeit als pfui, das aber zu Unrecht. Sachlichkeit ist wichtig, Und wir sollten oft genug unsere Emotionen aus dem Spiel lassen. Wenn Sie einer Versicherung den Unfallhergang erklären, auf dem Zettel sollen Sie ausfüllen und Sie schreiben da irgendwas von wegen plötzlich oder unerwartet, dann sind das emotionale Beschreibungen und Wertungen, die da nichts verloren haben. Die können sogar kontraproduktiv sein. Wenn plötzlich etwas geschieht, dann ist das aus der Sicht der Versicherung möglicherweise doch höhere Gewalt. Also das Emotionale, ich habe noch ganz viele Beispiele. In der letzten Folge, da ging es ja um Präzision. Jetzt hat mir eine Bekannte einen Dialog geschildert, den sie mit ihrem Freund hatte. Sie fragt ihn: Schatz, hast du die Blumen gegossen? Und er sagt: Ich habe Geschirr gespült, ich habe den Müll rausgebracht, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht. Und sie sagt nochmal: Entschuldigung, hast du die Blumen gegossen? Das ist eine interessante Sache. Also sie stellt die Frage: Hast du Blumen gegossen? Und er sagt alle Sachen, die er gemacht hat, in Art einer Ausrede, so nach dem Motto: Wirf du mir nicht vor, ich sei untätig, ich habe so viel gemacht. Dabei war in der Frage gar keine Emotion drin. Sie hat einfach nur gefragt: Sind die Blumen gegossen? Hast du die Blumen gegossen? Das wollte sie wissen. Und man kann jetzt eine Emotion reininterpretieren, das geht. Aber erstmal war es nur eine Frage. Jetzt kennen Sie natürlich Friedemann Schulz von Thun, den Kommunikationswissenschaftler mit seinen vier Ohren. Also nicht er hat vier Ohren, sondern sein Modell. Das Sachohr, das Beziehungsohr, das Selbstoffenbarungsohr und das Appellohr. Ja, wir können also eine Information in viererlei Hinsicht verstehen. Er nimmt das Beispiel, die Ampel ist grün. Von der Sache her ist die Ampel grün. Von der Beziehungsebene her kann es heißen: Immer muss ich dir sagen, wann du losfahren sollst. Auf der Selbstoffenbarungsebene kann es heißen: Ich bin ganz wichtig hier beim Autofahren und ohne mich kämen wir nicht ans Ziel. Und beim Appellohr, auf der Appellebene, heißt das: Fahr los. Das ist sehr spannend. Die Ampel ist grün. Ich will aber nicht sagen, dass die Ampel grün ist, sondern ich will sagen: Fahr los. Ja, das ist dann die Appellebene. Sie kennen Schulz von Thun mit Sicherheit. Ich glaube, viele Leute missverstehen ihn. Ich denke, viele Leute glauben, jede Nachricht hätte von Anfang an diese vier Dimensionen. Das ist aber nicht so. Ich kann eine Nachricht auf diesen vier Ebenen verstehen. Das stimmt. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Information, die jemand sendet, auch auf diesen vier Ebenen gedacht ist. Die Frage: Schatz, hast du die Blumen gegossen? Hat erstmal nichts Emotionales. Meine Bekannte wollte einfach nur wissen, ob ihr Freund die Blumen gegossen hat, ob die Blumen gegossen sind. Sie kann jetzt überhaupt nichts dafür, wenn er ihr Absichten unterstellt, die sie nicht hat. Da geht es auch nicht um Intonation. Natürlich kann ich mit einem Tonfall einen Vorwurf transportieren, aber das war hier wohl nicht der Fall. Und um sicher zu gehen, schreiben wir den Satz auf. Ich kann auch per WhatsApp fragen, also ich meine schriftlich: Schatz, hast du die Blumen gegossen? Und wer diesen Satz missverstehen will, kann ihn auch schriftlich missverstehen. Zum Schluss will ich Ihnen noch eine kleine Episode erzählen. Das war sehr, sehr witzig. Also ich hatte mal einen Termin in Hamburg bei einer Kollegin. Ich war sowieso in Hamburg und wir haben gesagt, naja, treffen wir uns ein paar Stunden. Sie wollte nämlich ein Buchkonzept sie will ein Buch schreiben. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, wir setzen uns zusammen und ich helfe dir, dieses Zeug zu strukturieren, also deine Gedanken in eine Art Inhaltsverzeichnis zu fassen. Das ist ein klassisches Coaching, das ist eine klassische Beratung, die wird bezahlt. Das war ein Business-Termin und das war meine Aufgabe. Buchkonzept heißt, die Autorensicht vergessen, den ganzen Ego-Kram rauswerfen, den ich als Autor so in meinem Kopf habe, die eigenen Gedanken und Gefühle nach hinten stellen. Denn es geht nicht darum, was wir sagen wollen, es geht darum, was Leserinnen und Leser interessiert. Aus deren Sicht müssen wir schreiben. Schreiben ist, jedenfalls beim Ratgeber, keine Selbstbeweihräucherung und auch keine Psychotherapie für den Autor oder die Autorin, sondern wir müssen den Lesern einen bestimmten Nutzen bringen. Also ein Buch, ein Ratgeber ist ein Produkt mit einem Nutzen für Leser. Ich komme ein bisschen zu spät. Ich war noch kurz in der Apotheke, habe keine auf Anhieb gefunden. Also ich kam aus der U-Bahn, Apotheke gesucht, bisschen verfranst. Dann kam ich 10 Minuten zu spät zum Termin. Ich habe die Dame um Entschuldigung gebeten und gesagt, ich musste noch schnell zur Apotheke. Was war die Reaktion? Oh, willst du einen Tee? Willst du einen Hustenbonbon? Hast du dich erkältet? Die Frau fing sofort an, mich zu bemuttern. Sie war komplett emotionsgesteuert. Sie wusste überhaupt nicht, was ich in der Apotheke getrieben habe. Sie hatte keine Ahnung. Und trotzdem ging sofort eine emotional gesteuerte Gedankenkaskade los, die ihre Mutter Neurose mit ihrem simplen Denken verknüpft hat. Die Information Apotheke von mir hieß für sie Erkältung. Wie einfältig. Es gibt tausende Dinge, die man in einer Apotheke kaufen kann. Ausgegangene Medikamente für die Hausapotheke, Verbandszeug, Sonnencreme, Pinzette. Es gibt wirklich so viel zu kaufen in einer Apotheke, dass es wirklich seltsam ist, wenn jemand von der Information Apotheke sofort emotional auf den Gedanken Erkältung kommt und dann auf den Gedanken, oh, ich muss dich bemuttern, ich muss für dich sorgen, ich muss dir Tee machen. Wir haben das Buchprojekt abgebrochen. Also wir haben noch ein bisschen was dran gemacht, aber wir haben es abgebrochen. Ich habe keine Rechnung geschrieben und Sie dürfen raten, warum. Es war dieser zu etwa 100% emotionsgesteuerten Dame unmöglich, aus Sicht ihrer Leser ein Buchkonzept zu entwerfen. Denn sie hat nur an sich gedacht. Sie hat emotional gedacht, sie hat auch Emotionen gezeigt. Sie war so wie diese Leute auf dem Esoterikerboot. Emotionen zeigen, darüber sprechen, ja, aber egozentrisch. Empathie, ja klar, aber nur auf der Basis völlig unzutreffender Interpretationen. In dem Kopf dieser Frau ist ein Film abgelaufen, der mit mir überhaupt gar nichts zu tun hatte, denn ich habe in der Apotheke, glaube ich, nur, weiß ich nicht, Spritzen und Nadeln gekauft, weil ich meine leeren Tintenpatronen im Füller immer wieder vom Fass aus auffülle oder sowas, ja. Und sie fängt an, mich wie einen Kranken zu behandeln. So, und das wird sie mit ihren Leserinnen und Lesern auch tun. Verstehen Sie, was ich meine? Sie kann nicht sachlich denken. Ich weiß, das ist eine böse Geschichte, aber wir haben es eben mit Deprofessionalisierung zu tun. Also das ist eine Frau, die macht auch ihre Coachings, ja, das ist eben Psychologie, aber sie schafft es nicht, aus ihrer eigenen Sicht herauszugehen und tatsächlich ein Sachbuch oder einen Ratgeber zu schreiben, der aus Sicht von Lesern geschrieben ist und den Menschen tatsächlich was bringt. Diese Geschichte wollte ich Ihnen zum Schluss noch erzählen. Diese Podcast-Folge ist ein bisschen länger geworden, tut mir leid. Fragen Sie sich mal selbst, wie sieht das in Ihrem Unternehmen aus? Wie ticken Ihre Leute? Und lassen Sie uns doch mal einen Workshop machen zum Thema klares Denken. Das war der Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.